Täuflinge, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wir haben heute Taufe und Taufe ist nicht zuletzt ein Fest der Freude. Eine Freude, die vom Himmel ausgeht und die auch uns berührt und die auch uns mitnimmt. Die Taufe ist ein Fest, weil sie uns vor Augen führt, dass Jesus heute noch genau derselbe ist wie seit jeher, wie seit früheren Zeiten, wie seit immer. Er geht heute noch jedem einzelnen Menschen nach, um ihn zu suchen, ihn zu finden. Er erreicht heute noch Menschen, ganz egal, ob sie kaum erreichbar oder leicht erreichbar sind. Er findet heute noch verlorene Schafe, verlorene Söhne und Töchter, egal wie weit sie sich verirrt haben. Hebt sie auf, trägt sie auf seinen Schultern, bringt sie nach Hause und freut sich unendlich über sie. Liebe Täuflinge, ich freue mich und nicht nur ich, wir alle freuen uns sehr über euch. Ihr hattet in eurem Leben einen Punkt, wo ihr angefangen habt, Gott zu suchen und keiner von euch hat das vergeblich getan. Ihr alle habt das Evangelium für euch persönlich in Anspruch genommen. Ihr habt Gott gesucht und gefunden, mehr noch, er hat euch gefunden. Und wir haben in einem Seminar zusammen betrachtet die Bedeutung der Taufe, weil wir ja auch diesen Tag vorbereiten wollten. Und dabei haben wir die Bibel durchgearbeitet, uns die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich biblisch gesehen die Taufe? Was bedeutet das Untertauchen? Was bedeutet das Wiederaufstehen aus dem Wasser? Und uns ist dabei klar geworden, dass die Taufe ein öffentliches Zeugnis ist. Ein Zeugnis für das, was wir vorher innerlich erlebt haben. Was wir erlebt haben, wenn wir durch aufrichtige Buße und echten Glauben an Jesus Christus Leben aus Gott empfangen haben. Neues Leben aus Gott. Und so ist die Taufe auch ein Bild dafür, wie Gott uns unsere Sünden abgewaschen hat, als wir zu ihm kamen, als wir ihn baten, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und außerdem bekennen wir durch die Taufe öffentlich, dass wir tot und gestorben sind dem alten Leben in der Sünde und dass wir auferstanden sind zu einem neuen Leben mit Christo in Gott. Das Auftauchen aus dem Wasser ist ein Bild dafür, dass wir das alte Leben hinter uns gelassen haben und auferstanden sind zu einem neuen Leben mit Gott. Neues Leben, das wir uns selber nie hätten geben können, aber das Jesus jedem gibt, der ihn aufrichtig sucht und findet. Und wir sind da noch weitergegangen. Wir haben aus der Bibel herausgearbeitet, welcher tiefe Segen in der Taufe liegt und warum sie so wichtig ist. Zum Schluss haben wir uns noch beschäftigt mit der inneren Verpflichtung, die mit der Taufe und mit diesem Zeugnis verbunden ist. Ja, und heute ist dieser Tag der Taufe und natürlich möchte ich euch gerne noch einen Gedanken mitgeben, der euch in eurem Gottdienen, in eurem Leben wirklich lebenslang begleiten kann. Eine gute Ausrichtung, die euch immer wieder viel geben kann, wenn ihr euch daran erinnert, die ihr gut verstehen könnt, die ihr euch auch gut merken könnt. Und so zu predigen, das geht besonders gut, wenn man über eine biblische Person spricht, die in ihrer ganzen Art ansprechend und beispielhaft ist. Wenn man sich tiefer hineindenkt in manche biblischen Personen, so wie die Schrift sie uns schildert, wenn man das wirklich gründlich macht, dann können diese Menschen einem werden, ja, wie gute Freunde, die einen auf dem Weg begleiten. Mir jedenfalls geht das oft so. Und weil es heute zu diesem Tag so gut passt, nehmen wir heute einen Täufling aus Gottes Wort, so wie die Schrift ihn schildert, lassen sein Leben und seine Einstellung zu uns sprechen, als ein Beispiel, das uns einfach gut tut, wenn wir uns daran erinnern, als ein Beispiel, das uns einfach sehr viel geben kann und das ich euch, besonders euch, aber uns allen mitgeben möchte. Und dazu möchte ich noch einmal stehen bleiben bei diesem Finanzminister aus Äthiopien, diesem Äthiopier, von dem wir in der Vorlesung gehört haben. Von ihm möchte ich mit der Hilfe des Herrn sprechen und ich möchte das Thema mal nennen: ein dreifaches Vorbild. Ein dreifaches Vorbild. Dieser Äthiopier, dieser Minister, wenn wir das von der Vorlesung her uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, der war ein bemerkenswerter Gottsucher. Jemand, der innerlich nach Gott dürstete, der nicht zufrieden sein konnte, bis er ihn gefunden hatte. Irgendwoher wusste er von dem Gott Israels und hatte eine Ahnung davon, ein sicheres Gespür, dass dieser Gott der Richtige ist. Und in seiner Seele stieg auf ein Verlangen, das immer tiefer und drängender wurde: ihn möchte ich finden, ihn muss ich finden. Und dieser Minister machte sich auf den Weg nach Jerusalem, um anzubeten. Dort war der Tempel mit seinen Gottesdiensten. Und man liest das so und denkt, naja, da ist er eben hingegangen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, die Reise von Äthiopien nach Israel, das war eine Strecke ungefähr 2500 Kilometer Luftlinie, also 5000 Kilometer hin und zurück. Wohlgemerkt Luftlinie, und schon bei dem heutigen Straßennetz ist das was anderes als nur 5000 Kilometer. Und damals, ich meine, wir können versuchen, uns das vorzustellen. Ohne Flugzeug, ohne Auto, die Straßen, die es gab, sicherlich nicht die kürzesten und auch nicht die besten, und das Ganze mit Pferd und Wagen. Aber das war ihm nicht zu viel, um nach Jerusalem zu kommen und dort Gott anzubeten, dort ihn zu suchen. In Jerusalem hatte er sich eine Schriftrolle gekauft von dem Propheten Jesaja. Rolle, weil Bücher wie hier gab es damals nicht, das waren Schriftrollen, waren also anderswo. Er hatte sich dort im Tempel eine Schriftrolle von Jesaja gekauft. Und dieses ist auch wieder ein Ausdruck von seinem Sehnen nach dem lebendigen Gott. Jesaja war ein besonderer Prophet gewesen. Man nennt ihn auch den Evangelisten unter den Propheten. Jesaja lebte ungefähr 700 Jahre vor Christi, und er prophezeite Jesus Christus und das Evangelium in einer solchen Klarheit, in einer solchen Detailtiefe, dass man meinen könnte, er ist bei der Kreuzigung dabei gewesen, hat alles gesehen und beschreibt das schon 700 Jahre vorher. Und nicht allein das, nicht nur, dass er das gesehen hat, sondern er versteht auch, was das bedeutet, und schreibt das. Besonders Kapitel 53 Jesaja finden wir das, dass man wirklich den Eindruck hat, er ist selber dabei gewesen. Er sieht so viele Details, die sich später auch genauso zugetragen haben. Er hat alles verstanden, und vor allen Dingen schildert er, dass Jesus es sein wird, der unsere Sünden stellvertretend auf sich nimmt, damit wir gerettet werden können und damit es für uns einen Weg gibt, auf dem wir wieder zurück zu Gott finden können. Diese Rolle liest dieser Minister auf dem Rückweg von Jerusalem nach Äthiopien. Er sitzt auf dem Wagen, liest das laut, und er liest ausgerechnet dieses Kapitel 53, das so deutlich Jesus Christus prophezeit. Aber dieser Minister erkennt viele Hintergründe nicht. Wie sollte er auch? Er weiß nichts von Jesus. Und so ist es auch kein Wunder, dass er nicht wirklich versteht, was Jesaja meint. Und trotzdem liest er weiter. Er spürt, dieses Buch ist Gottes Reden, wenn ich es doch nur verstehen könnte. Und jetzt Szenenwechsel. 80 Kilometer entfernt, nördlich von ihm. Gott sieht diesen Minister, sein Dürsten nach Gott, sein inneres Sehnen danach, den lebendigen Gott zu finden. Und ich glaube, dass Gott sich sehr gefreut hat über dieses aufrichtige Herz, diesen aufrichtigen Äthiopier, über sein, sein Sehnen nach Gott, sein Dürsten nach Gott, aber Gott sah auch, dass er Hilfe brauchte. Er brauchte dringend jemand, der ihm das Evangelium erklärte. Und so beauftragte Gott den Evangelisten Philippus. Wie gesagt, der gerade 80 Kilometer weiter nördlich ganz woanders ist. Und er beauftragt Philippus, auf eine bestimmte Straße zu gehen. Und Philippus wusste nicht, warum und wieso und wozu. Aber er verstand, dass Gott ihm das sagte und er tat, was Gott ihm sagte. Philippus war eigentlich gerade eingebunden in eine reiche Evangelisationsarbeit in Samarien, also eigentlich unabkömmlich. Er konnte eigentlich gar nicht weg. Aber, und außerdem Gaza von Jerusalem, 80 Kilometer entfernt, ziemliche Strecke, zu Fuß, so viel Aufwand für einen einzigen Minister, die ganze Arbeit in Samarien liegen lassen für einen einzigen Menschen. Und hier haben wir so ein so schönes Beispiel dafür, wie viel Gott an jedem einzelnen Menschen liegt, wie persönlich das Evangelium gemeint ist, wie persönlich die Liebe Gottes ist und wie viel ihm ein Mensch bedeutet, der ihn sucht. Philippus geht diesen Weg, 80 Kilometer, und trifft irgendwann auf den Wagen dieses Ministers. Gott macht ihm klar, dass er sich genau zu diesem Wagen halten soll. Er macht das und trifft just in diesem Augenblick auf den Minister, als er laut dieses Kapitel 53 aus Jesaja liest und sich jemanden wünscht, der ihm dieses Kapitel erklären kann. Philippus weiß nun, dass Gott ihn hierhin geschickt hat, und er erklärt dem Minister das Evangelium von Jesus Christus von dieser Schriftstelle ausgehend. Er fängt bei dem Propheten Jesaja an und predigt ihm den gekreuzigten und den auferstandenen Christus. Und während Philippus spricht, sagt dieser Äthiopier und spürt dieser Äthiopier, das ist die Wahrheit, nach der ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich habe mich gefragt, wie kann ich Gott finden? Und jetzt lerne ich, wie kann ich zu Gott kommen? Und jetzt lerne ich, jetzt verstehe ich, Gott ist zu mir gekommen durch Jesus Christus. Und er dringt durch zu einem lebendigen Glauben und er nimmt das Evangelium für sich persönlich in Anspruch. Und Philippus spricht weiter. Er erklärt auch die Bedeutung der Taufe. Und auf einmal sagt der Äthiopier, halt. Und vielleicht hat Philippus das erst gar nicht richtig verstanden. Und dann sagt er weiter, da ist Wasser. Was hindert mich? Besteht noch ein Hindernis, dass auch ich getauft werde? Und es scheint, Philippus ist überrascht, dass der Minister schon so weit ist, dass Gott ihm schon so weit das Herz und das Verständnis geöffnet hat. Aber er sagt zu dem Äthiopier genau das Richtige. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen. Und der Äthiopier antwortet, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und diese Antwort zeigt, wie reif, wie echt sein Glaube war. Und daraufhin tauft Philippus den Minister. Philippus musste ihn dann verlassen. Er konnte nicht mit dem Minister nach Äthiopien. Und das war eigentlich für diesen Minister ja richtig schade. Aber das war gar kein Problem weiter, wie wir lesen, denn es heißt, er zog fröhlich, Mutterseelen allein spielte keine Rolle, er zog fröhlich seine Straße. Es lohnt sich, bei der Geschichte dieses Äthiopiers stehen zu bleiben. Denn bei ihm finden wir drei Wesenszüge, die sehr wichtig sind, damit unser Gottdienen gelingen kann. Damit der auferstandene Christus nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens werden kann. Und das möchte ich mit euch durchgehen, den ersten Wesenszug, worin er uns ein echtes Vorbild ist. Dazu lese ich nochmal Kapitel 8, Vers 27 und 28. Und siehe, da war ein Äthiopier, Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der erste Wesenszug, der uns bei ihm so stark auffällt und der so beispielhaft ist, das ist seine tiefe Sehnsucht nach Gott, seine nach Gott ausgestreckte Seele. Er hatte offensichtlich ein tiefes Verlangen nach Gott. Deswegen waren ihm 5000 und viel mehr Kilometer beschwerliche Reise nicht zu viel. Deswegen reiste er nach Jerusalem, um dort anzubeten und um Gott zu begegnen. Deswegen las er auf dem Rückweg laut den Propheten Jesaja, weil er wusste, dass Gott in seinem Wort zu finden ist. Der Gott, nach dem seine Seele sich sehnte. Und deswegen zog er mit Freuden zurück in seine Heimat, als er an Jesus gläubig geworden war. Mit Freuden, denn er hatte die Quelle des Lebens gefunden, die Quelle, aus der seine nach Gott dürstende Seele trinken konnte, immer wieder trinken konnte. Warum gibt es sowas überhaupt, dieses Sehnen nach Gott? Woher kommt das, dieses Dürsten eines Menschen nach Gott? Kirchenvater Augustin hat das einmal sehr schön ausgedrückt. Er sagte, weil Gott uns für sich geschaffen hat, weil er uns zu sich hingeschaffen hat, darum finden wir keinen Frieden, bis wir ihn in ihm gefunden haben. Nur der lebendige Gott kann eine Menschenseele wirklich ganz erfüllen. Alles andere ist viel zu wenig. Minderwertig. Viele Menschen versuchen, diese Leere, dieses Vakuum in sich zu füllen mit vielen anderen Dingen, aber das gelingt nie wirklich und das gelingt schon gar nicht dauerhaft. Das alles ist viel zu wenig, weil Gott uns zu sich hingeschaffen hat und weil nur er, sein Friede, seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm, die Menschenseele wirklich zutiefst erfüllen und zutiefst befriedigen kann. Dieses innere Dürsten nach Gott, diese nach Gott ausgestreckte Seele, das ist etwas Wertvolles. Solchen Menschen begegnet Gott, solche Menschen segnet Gott. Ihnen gelten seine Verheißungen und bei ihnen wird er auch vollenden, was er angefangen hat. Und Psalm 42 im zweiten Vers heißt es so schön und das bringt das eigentlich so in einen Satz hinein, wie der Psalmist aus seiner eigenen Seele sagt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Jesus sagt Johannes 7, Vers 37, da heißt es, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und in Offenbarung 22, zum Schluss, Vers 17, heißt es, und der Geist und die Braut, die Gemeinde, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So, das hat sich hier buchstäblich bei diesem Äthiopier so erfüllt. Seine Seele sehnte sich nach dem lebendigen Gott, er dürstete. Wen da dürstet, der komme. Und Gott begegnete ihm und er gab ihm nichts Drittklassiges, was er auch sonst irgendwo in der Welt hätte finden können, sondern er gab seiner dürstenden Seele das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus, Frieden mit Gott in seiner Seele, die Gewissheit, dass Gott ihn wirklich als sein Kind angenommen hat. Das Leben selbst, zu dem Gott uns geschaffen hat und von dem Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin nicht etwas vom Leben, ich bin das Leben, zu dem Gott uns geschaffen hat. Und dieses Sehnen, dieses Dürsten nach Gott, das ist eng verbunden mit dem Verlangen nach Gottes Wort. Denn Gott begegnet uns in seinem Wort Und darum kaufte der Minister sich ja auch diese Jesaja-Rolle und Gott begegnete ihm tatsächlich durch sein Wort. Dieses Sehnen nach Gott, das ist auch eng verbunden mit dem Sehnen nach Gott in der Gemeinschaft im Gebet. Denn auch dort ganz besonders begegnet uns Gott. Diese stillen Stunden in der Gemeinschaft mit Gott, die können zu den schönsten und zu den prägendsten Stunden unseres Lebens werden und zu denen, denen wir am meisten zu verdanken haben. Abraham Lincoln, der sich gut auskannte mit den Stürmen des Lebens, sagte einmal: Ich bin so oft auf meine Knie ins Gebet gegangen, aus der einfachen Überzeugung heraus, dass ich keinen anderen Ort hatte, wo ich sonst hätte hingehen können. Und wir können hinzufügen, wohl dem, der diesen Ort gut kennt. Nichts bringt ihn zu Fall. Achtet darum darauf, dass ihr euch genug Zeit nehmt für die tägliche Stille mit Gott, für das Lesen der Bibel, für das Gespräch mit Gott im Gebet. Es gibt keinen Ersatz dafür. Ich kann jetzt noch so warm für Christus brennen, wenn ich mir nicht genug Zeit nehme für die tägliche Stille mit Gott, dann werde ich das Leben aus Gott nach und nach wieder verlieren. Es gibt keinen Ersatz für diese stille Zeit mit Gott. Und wir können sonst viel verlieren. Und Jesus selbst hat diese Verlustmöglichkeit als eine sehr reale Gefahr eingeschätzt. Er hat einmal versucht, in einem Gleichnis vom vierfachen Acker darzustellen, die verschiedenen Auswirkungen bei Menschen, wenn Gott durch sein Wort zu ihnen spricht. Und verschiedene Formen eines Ackers oder eines Felds. Und da war unter anderem das Wort, das unter ein Dorngestrüpp fällt. So, das Wort fällt, der Samen fällt da rein. Jeder Bauer kannte das. Damals hat man eben so das verteilt. Und natürlich, das war nicht alles präzise da, wo es hin sollte. So, und ja, das wuchs tatsächlich auch auf. Aber es konnte sich nicht richtig entwickeln, weil es überlagert war von so vielen anderen Dingen. Und Jesus sagt das, Lukas 8, Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, er erklärt das hier, das sind die, welche das Wort gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Also das, was Gott angefangen hat, das verkümmert, das wird nicht vollendet, das geht irgendwann zugrunde. Es geht verloren und darum achtet darauf, dass eure Nachfolge nicht beeinträchtigt wird von Dingen, die euch das tiefe Dürsten nach Gott, das Verlangen nach Gott nach und nach überlagern, überwuchern und letztlich auch mehr und mehr nehmen können. Dieser Minister aus Äthiopien, sein Dürsten, sein Sehnen nach Gott, seine nach Gott ausgestreckte Seele, das kann uns dabei wie ein Scheibenwischer sein. Ein Scheibenwischer, der uns hilft, immer wieder klar zu sehen, was wirklich wichtig ist und worauf es ankommt. Der zweite Wesenszug, worin er uns beispielhaft ist: Dieser Mann hatte hatte biblischen Glauben an Jesus Christus. Nochmal Vers 37, da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Lebendiger biblischer Glaube an Jesus Christus, das ist viel mehr als ein Fürwahrhalten von biblischen Wahrheiten. Dieser Glaube bedeutet vor allem eine persönliche, eine das Leben verändernde Begegnung mit Jesus Christus. Der Minister aus Äthiopien hatte diesen Glauben gewonnen. Gott legte diesen Glauben in sein Herz und damit änderte sich für ihn alles. Er nahm das Evangelium für sich persönlich in Anspruch. Er ergriff das stellvertretende Opfer Jesu Christi, des gekreuzigten Jesus, für sich persönlich. Und das war lebendiger Glaube an Christus, so wie die Schrift es lehrt. Er blieb aber dabei nicht stehen. Der Wille dieses Christus, den er durch die Bibel und durch die Erklärung des Philippus kennengelernt hatte, dieser Wille Gottes, der ging ihm jetzt über alles. Darum wollte er sich auch sofort taufen lassen. Dieser Minister nahm Jesus nicht nur an als den gekreuzigten Christus, als seinen Retter, sondern er nahm ihn auch an als den Herrn über sein ganzes Leben. Dessen Wort, dessen Willen er in jeder Hinsicht befolgen wollte, dem er einfach von ganzem Herzen dienen wollte, mit allem, was es bedeutet und einschließt. Und das war lebendiger Glaube an Christus, so wie die Schrift es lehrt. Das war aber noch immer nicht alles. Sein Glaube ging noch weiter, hatte noch größere Auswirkungen, weil er nicht nur an den Gekreuzigten, sondern auch an den Auferstandenen glaubte. Darum antwortete er, als Philippus ihn fragte, so du von ganzem Herzen glaubst, kannst du getauft werden? Da sagte er, könnt ihr mir nochmal sagen, genau was er sagte? Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Nicht Gottes Sohn war, gestorben, sondern Gottes Sohn ist, auferstanden, haftig. Und das hatte für ihn große praktische Auswirkungen. Er glaubte nicht nur an einen Christus, der für ihn gestorben ist, sondern an den Christus, der auferstanden ist, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, und der zu jeder Zeit bei ihm war. Das hatte für ihn so große praktische Auswirkungen, denn er wusste, dieser auferstandene Christus, der würde ihn nie verlassen. Der würde ihn nie im Stich lassen. Er wusste, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit zu diesem auferstandenen Christus beten könnte und dass er bei ihm sein würde, dass er ihn erhören würde. Er wusste, dass er auch in den erbärmlichsten Lagen sein Helfer sein würde. Er wusste, dass wenn er sich auch völlig am Boden fühlt, dieser auferstandene Christus seine Hand hält und ihn weiterführt. Und dieser auferstandene Christus, ja, er würde ihn hören, wenn er zu irgendeiner Zeit betet. Er konnte mit allen Fragen, mit allen Anliegen zu ihm kommen. Und dieser auferstandene Christus würde in der Lage sein, ihn bis aufs Äußerste zu erretten. In jeder Hinsicht. Christus hat seine unergründliche Liebe am Kreuz, seine göttliche Liebe am Kreuz bewiesen, unbegreiflich, unendlich, in jeder Hinsicht nicht zu ergründen, diese göttliche Liebe, die bis aufs Äußerste ging für jeden Einzelnen von uns. Und diesem Äthiopier war klar, dass die Liebe Christi nicht mit Jesus ins Grab gegangen ist und dadurch ein Ende gefunden hat, sondern dass diese Liebe Gottes eine ununterbrochene Fortsetzung hat. Eine Fortsetzung hat auch für ihn, weil Jesus auferstanden ist, weil er seinen Nachfolgern nahe ist, genauso wie er es ja auch verheißen hat. Eigentlich ist die Geschichte von diesem Äthiopier doch eine traurige. Er hatte so lange Gott gesucht und jetzt hat er ihn endlich gefunden. Er ist voller Freude, aber was nützt ihm das alles? Philippus verlässt ihn, er muss ganz allein in Richtung Heimat ziehen. Dort wird niemand sein, der seinen Glauben teilt, keiner, der ihn versteht, keine Gemeinde, keine Christen, mit denen er sich austauschen kann, nichts. Was hat ihm das jetzt alles genützt? Trotzdem heißt es, dass er voller Freude seinen Weg zog. Er war eben nicht allein. Und das war ihm klar, weil er einen lebendigen Glauben auch an den auferstandenen Christus hatte, so wie die Schrift es lehrt. Einen Glauben an den biblischen Christus, der zu seinen Jüngern gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Diese Tatsache galt auch für den Minister und darum zog er fröhlich seine Straße. Häufig kranken Menschen daran, dass sie zwar Glauben an Jesus haben, aber zu wenig glauben an den biblischen Christus, so wie Gottes Wort ihn offenbart. Und so kommt es, dass manchen die Ernsthaftigkeit in ihrem Glaubensleben fehlt, weil sie die Heiligkeit Gottes, weil sie die Heiligkeit des Herrn nicht wirklich verstanden haben. Anderen fehlt zwar nicht die Ernsthaftigkeit, aber dafür die Freude in ihrer Nachfolge, weil sie die Liebe und die Güte und die Gnade Gottes zu ihnen nicht wirklich begriffen haben, nicht wirklich verinnerlicht haben. Und beides kann nur dadurch geheilt werden, dass unser Glaube durch das ganze Wort Gottes geformt wird. Gott hatte dem Philippus die Gnade gegeben, diesem Äthiopier kurz und bündig zu erklären, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, wie die Schrift sagt. Und der Äthiopier hat das im Glauben erfasst. So konnte er fröhlich in die Zukunft ziehen, obwohl ihm klar war, dass das nicht einfach werden würde. Und darum nehmt auch diese Seite seines Vorbilds mit, seinen lebendigen Glauben an den biblischen Christus, so wie die Schrift es sagt. Und das wird stark dazu beitragen, dass ihr voller Freude in Gott euren Weg ziehen könnt. Und jetzt noch ein dritter Wesenszug, ebenfalls vorbildlich, ebenfalls richtungweisend für uns. Nochmal Vers 36 und 37. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der Minister hatte, ich sage jetzt mal menschlich gesprochen, großes Glück, dass ihm ein Mann über den Weg lief, der von ganzem Herzen Gott diente, Philippus nämlich. Das bedeutet schon was, wenn man so einen unangenehmen Auftrag von Gott bekommt und trotzdem von ganzem Herzen folgt. Mitten in dieser segensreichen Arbeit in Samaria, wo er eigentlich überall gebraucht wurde und es genug zu tun gegeben hätte, da wird er jetzt herausgerissen, soll jetzt 50 Kilometer diese einsame Straße zu Fuß gehen, da wo keiner lang wollte, und er wusste auch überhaupt nicht warum und wozu. Aber Philippus liebte Gott und er gehorchte ihm. Und das war die Rettung für den Minister. Ja, wir haben das in dem Taufseminar auch durchgenommen, dass die Taufe auch Glaubensgehorsam lernt und dass dieser Glaubensgehorsam nicht nur für uns selber wichtig ist, weil wir anders niemals Gott dienen können, sondern auch für andere Menschen, denen Gott durch uns etwas geben will. Und Philippus ist hier das beste Beispiel. Wenn Philippus nicht so einen Glaubensgehorsam gehabt hätte, wenn er nicht so gehorsam dem Herrn gewesen wäre und sein eigenes Denken und Wollen in den Hintergrund geschoben hätte, hätte dieser Äthiopier nicht die Hilfe bekommen, die er braucht. Das war nicht nur Philippus wichtig, sondern das war für diesen Äthiopier unheimlich wichtig. Das war die Rettung für ihn. Der Minister fand Gott, weil Philippus von ganzem Herzen Gott diente. Und der Minister selbst wollte auch Gott nur auf eine einzige Art und Weise dienen, von ganzem Herzen. Und darum reiste er 5000 Kilometer, darum suchte er so sorgfältig in der Schrift nach Gott, darum hörte er so aufmerksam zu, als Philippus das Evangelium erklärte, darum nahm er das Evangelium so klar und eindeutig für sich in Anspruch, und als er verstand, dass Jesus die Taufe für die Jünger eingesetzt hat, war für ihn sofort klar, dass er sich taufen lassen wollte. Er fackelte da überhaupt nicht, da gab es keine Diskussion. An keiner Stelle finden wir irgendeinen Hinweis von Halbherzigkeit bei diesem Minister. Und dieser Wesenszug, den möchte ich euch besonders mitgeben. Dieser Mann diente Gott von ganzem Herzen. Er folgte Christus mit ganzer Entschiedenheit. Und das ist ein besonderer Wesenszug, der auch für uns so wichtig ist. Dieses Gott dienen, dieses von ganzem Herzen, mit ganzer Entschiedenheit Jesus nachfolgen. Und letzten Endes Wenn wir einmal so das ganze Leben, was wir kennen, betrachten, dann wissen wir, halbherzige Menschen erreichen nichts. Egal wo, weder im natürlichen Leben noch in der Nachfolge Jesu, schon sowieso nicht. Halbherzige Menschen, Menschen, die nicht wirklich alles geben, die erreichen auch nichts. 2014 gewann Deutschland die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. 2018, also 4 Jahre später, das nächste Mal, wollte man natürlich an den Erfolg anknüpfen und wieder so ähnlich eben erfolgreich werden. Aber man war ganz früh krachend gescheitert. Das wurde überhaupt nichts. Und da tauchte natürlich die Frage auf, woran liegt das? Was ist die Ursache? Manche haben sich das einfach gemacht und gesagt, naja, wir haben eben Pech gehabt, da kann man nichts machen. Aber andere haben gesagt, nee, da gab es andere Ursachen. Und die haben da ein bisschen tiefer geschaut und haben festgestellt, das liegt an der Einstellung. Und tatsächlich gab es einen großen Unterschied in der Einstellung. 2018 hatte man nicht mehr so viel von diesen Leuten, die einfach alles gegeben haben, mit unbedingtem Willen, mit ganzem Einsatz. Da gab es keinen Schweinsteiger mehr, der blutverschmiert bis zum Umfallen weiterkämpfte, der nicht aufgab. 2014 war da sogar noch einer gewesen, der nach einem Zusammenprall eigentlich eine Gehirnerschütterung hatte, hätte gar nicht weiterspielen sollen, er wusste auch gar nicht mehr genau, in welchem Spiel bin ich hier eigentlich, aber aufgeben kam nicht in Frage, hat einfach weitergemacht. Dieser unbedingte Einsatz, dieses von ganzem Herzen sich nach einem Ziel ausstrecken, das gibt den Ausschlag. Natürlichen Leben und in der Nachfolge Jesu ist das nicht anders. Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das größte Gebot, nachdem Jesus gefragt wurde, Matthäus 22, Vers 37, heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem Ganzen, das ist nichts für Halbherzige. Hier merkt man, also wenn ich die Absicht habe, irgendwie so ein bisschen, vergiss es. Wir haben in dem Taufseminar auch Johannes den Täufer betrachtet und da kam einmal eine Gruppe von Pharisäern zu ihm, die wollten sich auch taufen lassen und Johannes hat die abgewiesen, hat gesagt, nein, ich taufe euch nicht. Warum? Weil er merkte, er sagte, sehe zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Er sah, diese Leute wollten schon irgendwie ja, ein bisschen frömmer werden und merken, Mensch, taufen sich alle hier und ja, bei mir stimmt es ja eigentlich auch nicht so richtig. Also das war schon irgendwie, ja, sie wollten, aber doch nicht richtig. Das war nicht von ganzem Herzen. Da war keine Buße, die wirklich gründlich bis ins Mark und Bein gegangen war und die sichtbar war in dem ganzen Leben. Das stimmte einfach nicht. Und wir haben in dem Seminar ja auch betrachtet, dass die Taufe etwas Echtes ausdrückt, etwas Ganzes. Sie spricht in ihrer ganzen Art von einem ganzen Herzen, von einer ganzen Sache. Und Paulus schreibt das ja in Römer 6, hier heißt es ab Vers 2, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jetzt Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Untertauchen in der Taufe, das zeigt bildhaft etwas Ganzes, etwas Gründliches. Der Täufling taucht nicht so unter Wasser, dass ihm das Wasser bis hier geht, vielleicht auch noch bis hier, aber allerhöchstens bis hier, also weiter schon gar nicht, sondern er taucht ganz und gar vollständig, gründlich in das Wasser ein. Und der griechische Ausdruck für Taufen bedeutet ja auch untertauchen. Also das ist nicht nur so ein bisschen. Und Paulus zeigt, dass dieses Untertauchen ein Bild dafür ist, dass der Täufling tot ist für die Sünde und für das alte Leben in der Sünde. Und wenn wir uns aufrichtig zum Herrn bekehren, dann sterben wir ja nicht nur so ein bisschen für die Sünde, sondern das ist eine ganze Sache. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christo Jesu, unserem Herrn. Ebenso auch das Aufstehen aus dem Wasser, das ist ja auch nicht irgendwie etwas Halbherziges, etwas Unvollständiges. Der Täufling steigt ja nicht nur so ein bisschen aus dem Wasser auf, vielleicht gerade mit dem Kopf, sondern ganz und gar. Und so zeigt die Taufe von ihrer Art her schon, so wie Gott sie uns gegeben hat, dass wir durch Christus Jesus auferstanden sind zu einem neuen Leben mit ihm. Wir versuchen nicht lediglich etwas besser oder frömmer oder vielleicht sogar viel mehr frömmer zu sein. Wir flicken nicht einen neuen Stoff auf ein altes Kleid, sondern wie Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 7, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Taufe drückt nichts Halbherziges aus, sondern ganze Entschiedenheit. Und auch dieser Täufling, der Minister aus Äthiopien, war ein Täufling, der nichts Halbherziges an sich hatte. Er suchte Gott von ganzem Herzen. Er glaubte an Jesus von ganzem Herzen. Und er folgte Jesus nach von ganzem Herzen und mit ganzer Entschiedenheit. Und neben seinem tiefen Verlangen nach Gott, seinem Dürsten, seiner nach Gott ausgestreckten Seele, seinem biblischen, gesunden Glauben an Jesus Christus, ist er uns auch mit seiner Entschiedenheit ein echtes Vorbild. Und dieses dreifache Vorbild, das möchte ich euch heute mitgeben. Ein Vorbild, das uns lehrt, tiefe, bleibende Sehnsucht, tiefes Verlangen nach Gott, klaren, frohmachenden Glauben an Jesus Christus, so wie die Schrift es sagt, und Nachfolge von ganzem Herzen und mit ganzer Entschiedenheit. Haltet euch diesen äthiopischen Täufling öfter vor Augen, zur Ermutigung, zur Ausrichtung, wenn nötig auch zur Kurskorrektur. Und dann wird alles das, was die Taufe ausdrückt, in eurem Leben Wirklichkeit sein. Und Jesus wird vollenden, was er in euch angefangen hat. Gott segne euch.